Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Gottes Wort aus Nehemia Kapitel 9 und wir hören auch das ganze Kapitel. Nehemia Kapitel 9 ab Vers 1, wir hören Gottes lebendiges Wort. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihrem Gott während eines anderen Viertels des Tages. Und Jeschua, Banai, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serapja, Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zu dem Herrn ihrem Gott. Und die Leviten, Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serapja, Hodia, Sebanja und Petachja sprachen, steht auf, lobt den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel Himmel samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldäa herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen. Das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Jebusiter und Girgasiter seinem Samen zu geben. Du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien im Schilfmeer gehört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt, und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert, wie einen Stein in mächtige Wasser. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet, und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und deinen Manna nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet zu, dass sie das Land Sihons einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ochs des Königs von Baschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. und die demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du hörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen, die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechte, durch die der Mensch, wenn er sie befolgt, leben wird. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast, und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte. Ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünde willen, und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen, und wir sind in großer Bedrängnis. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wann hast du das letzte Mal offen und ehrlich deine Schuld vor Gott bekannt? Ich meine jetzt nicht unbedingt hier im Gottesdienst, da machen wir das ja jeden Sonntag. Ich meine auch nicht so ganz allgemein. Ja, wenn du zum Beispiel das Vaterunser betest und dann eben betest, vergib uns unsere Schuld. Nein, die Frage geht mehr in die Richtung, wann hast du das letzte Mal ganz konkret, ganz ehrlich eine Sünde vor Gott bekannt und ihn für diese Sünde um Vergebung gebeten. Vielleicht war es gerade gestern. Vielleicht ist es aber auch schon eine Weile her. Und ich habe dir diese Frage jetzt zu Beginn dieser Predigt nicht gestellt, damit du dich erstmal schlecht fühlst, sondern weil ich aus eigener Erfahrung weiß, gegenüber Gott unsere Sünde zu bekennen, das ist gar nicht so leicht. Es gibt viele Dinge, die uns daran hindern können oder daran hindern wollen. Ja, vielleicht bist du zum Beispiel einfach sehr beschäftigt. Wer ist es nicht? Vielleicht denkst du, ja, die Sünde, die war jetzt zu krass. Ich muss das jetzt erstmal wieder gut machen. Ich muss jetzt erstmal wieder so ein paar gute Dinge machen, bevor ich dann damit zu Jesus komme. Vielleicht denkst du auch, es war zu viel. Ich habe wegen genau dieser Sünde schon so oft um Vergebung gebeten. Jetzt ist der Moment gekommen, das war jetzt zu viel. Was auch immer du denkst, was auch immer dich hindert, gerade weil es nicht so einfach ist, mit der eigenen Sünde zu Gott zu kommen, wollen wir uns heute in dieser Predigt damit beschäftigen. Damit beschäftigen, wie es uns gelingen kann, Sünde regelmäßig, konkret und ganz ehrlich vor Gott zu bekennen. Denn genau das zeigt uns hier dieser Abschnitt anhand von Gottes Volk vor ungefähr 2500 Jahren. Wir sind hier ja mitten im Buch Nehemia. Und das Buch berichtet, wie das Volk Israel unter der Führung von besagten Nehemia die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufgebaut hat. Die waren kaputt. Jerusalem war schutzlos ausgeliefert. Und Nehemia hat sich daran gemacht, mit dem Volk gemeinsam die Stadtmauern wieder aufzubauen. Und als sie damit fertig sind, feiern sie einen Festgottesdienst. Das lesen wir im Kapitel vorher, in Kapitel 8. Wir haben das letzte Woche in der Predigt gehört. Und als sie dann Gottes Wort hören, fangen sie an zu weinen. Sie merken, wie sie sich verhalten haben. Sie hören Gottes Maßstäbe in seinen Geboten und sie merken, dass sie diesem Maßstab nicht gerecht geworden sind. Aber Esra und Nehemia sagen erstmal zu ihnen, hört auf zu weinen. Jetzt ist nicht die Zeit, traurig zu sein, sondern jetzt wird gefeiert. Gott ist so gut zu uns gewesen und sie sagen dann, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das war der zentrale Vers im Kapitel vorher. Esra und Nehemia haben damals nicht gesagt, es ist falsch, über Sünde nachzudenken. Sie haben schon gar nicht gesagt, es ist falsch, Sünde zu bekennen. Sie haben nur gesagt, jetzt ist nicht die Zeit dazu. Und dann wurde dieses Freudenfest gefeiert. Und jetzt sind ungefähr 3 Wochen vergangen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit dazu da, die eigene Sünde zu bekennen. Vers 1. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Das war damals der sichtbare Ausdruck dafür, dass man seine Sünde bekannt hat. Und darum geht es in diesem Kapitel. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nur die ersten 5 von 37 Versen schildern überhaupt, was passiert ist, schildern Ereignisse. Der Rest ab Vers 6 ist einfach nur das Gebet, was die Leviten stellvertretend für das Volk gebetet haben. Und dieses Gebet ist im Prinzip einfach nur eine Geschichte, die sie erzählen. Und aus diesen paar wenigen Versen am Anfang, die erzählen, was passiert ist, und dann aus diesem langen Gebet kannst du lernen, wie du konkret deine Sünden bekennen kannst. Und wie am Anfang gesagt, das ist gar nicht so leicht, die eigenen Sünden zu bekennen. Und genau deswegen wollen wir das heute von den Israeliten lernen. Mein Thema für heute lautet, wie du es lernst, deine Schuld zu bekennen. Wir wollen uns 3 Dinge anschauen, wie du das lernst. Erstens, erkenne deine Sünde im Gesetz. Zweitens, erkenne deinen Gott in der Anbetung. Und drittens, erkenne deine Hoffnung im Evangelium. Wie du es lernst, deine Sünden zu bekennen. Erstens, erkenne deine Sünde im Gesetz. Zweitens, erkenne deinen Gott in der Anbetung. Und drittens, erkenne deine Hoffnung im Evangelium. Warum hat das Volk Israel geweint im Kapitel vorher, als sie das Gesetz gehört haben, die Gebote Gottes? Wegen ihrer Sünde. Aber woher wussten sie eigentlich, dass sie Sünder sind? Weil ihnen Gottes Gebote vorgelesen wurden. Ja, deswegen bekennen sie ihre Sünden. Vers 2, und der Same Israels, also das ganze Volk, sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und dann noch konkreter im nächsten Vers, Vers 3. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihrem Gott während eines anderen Viertels des Tages. Ja, sie hören das Gesetz, also die Gebote Gottes und sie erkennen dadurch ihre Sünde. Und das ist heute noch ganz genauso. Das ist der Grund übrigens, warum wir am Anfang von jedem unserer Gottesdienste einen Abschnitt lesen aus Gottes Gesetz. Damit wir es lernen, unsere Schuld ehrlich zu bekennen, indem wir erkennen, wo unsere Schuld liegt. Und das ist mein erster Punkt. Du lernst, deine Schuld zu bekennen, indem du deine Sünde im Gesetz erkennst. Ja, warum ist es nötig, damals wie heute? Damit wir überhaupt verstehen, dass wir Sünder sind, brauchen wir einen Maßstab, der uns das zeigt. Ja, wenn du so in unsere Gesellschaft reinhörst, werden die meisten Menschen sagen, ich bin keiner höheren Macht gegenüber verantwortlich. Und dann gibt es andere, die würden sagen, hey, vielleicht bin ich einer höheren Macht gegenüber verantwortlich, aber ich habe ja keine Ahnung, was die Kriterien sind. Wahrscheinlich soll ich einfach ein guter Mensch sein und wenn ich so auf mein Leben gucke, so ein ganz guter Mensch, das bin ich. Das Problem ist, in beiden Fällen ist nicht klar, was sind eigentlich die Maßstäbe? Was zählt eigentlich? Dann stellt euch mal vor, das sind zwei junge Männer. Sie sind sehr gute Freunde, sie tauchen überall zusammen auf. Und in ihrem Umfeld sind sie bekannt als der Kurze und der Lange. Einfach deswegen, der eine ist nur knapp über 1,60 und der andere ist über 2 Meter groß. Und beide haben seit ihrer Jugend einen Traum. Sie wollen nämlich beide Piloten bei der Lufthansa werden. Und sie starten dann diesen Bewerbungsprozess bei der Lufthansa, um Piloten zu werden. Und ziemlich am Anfang werden sie schon abgelehnt. Warum werden sie abgelehnt? Um Pilot bei der Lufthansa zu werden, muss man mindestens 1,65 Meter groß sein und man darf nicht größer sein als 1,98 Meter. Hätten die beiden sich vorher informiert, dann hätten sie das gewusst. Warum? Es gibt einen objektiven Maßstab, den die Lufthansa auch so verkündet, der gilt, um Pilot werden zu können. Und genauso gibt es bei Gott einen objektiven Maßstab, der uns verrät, was ein Leben ausmacht, das Gott gefällt. Ja, du gefällst Gott nicht, weil du dich gut fühlst mit dem, was du tust. Oder weil du die Kriterien für ein gutes Leben erfüllst, was die Gesellschaft dir vorzeigt oder was in der Kultur gilt, in der du lebst. Du gefällst Gott auch nicht deswegen, weil du gut lebst nach dem, was deine Peer Group sagt, was ein gutes Leben ist. Du gefällst Gott, wenn du seine Gebote hältst, die du in seinem Gesetz findest. Oder andersrum, wenn du Gottes Gebote nicht hältst, dann greifst du Gott selbst an. Sünde richtet sich nämlich in allererster Linie immer gegen Gott. Vers 3, sie bekannten ihre Sünden. Und man könnte ja noch die Frage stellen, okay, vor wem bekennen sie denn ihre Sünden? Vielleicht voreinander? Aber gleich danach wird uns gesagt in Vers 3, sie warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Und es wird besonders deutlich in Vers 18. Ich habe ja schon gesagt, der große Teil des Kapitels ist einfach eine Geschichte, die sie erzählen, die sie beten. Und mitten in diesem Gebet, da bekennen sie an einem Punkt, wie ihre Vorfahren den wahren Gott durch ein goldenes Kalb ersetzt haben. Und in Vers 26 heißt es, aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerung. Oder Vers 28, aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Ja, was hier deutlich wird, Sünde richtet sich immer in erster Linie gegen Gott persönlich. Und deswegen brauchst du auch Gottes Maßstäbe und nicht deine eigenen, um zu erkennen, dass du Sünder bist. Du greifst Gott an mit deiner Sünde, aber gleichzeitig schadest du auch dir selbst. Hast du vielleicht schon mal folgende Gedanken gehabt? Ja, ich weiß, dass Gott das und das will. Ich werde mich auch dran halten, mache ich. Aber weil Gott es halt will. Aktuell bin ich nicht wirklich davon überzeugt, dass das, was Gott hier von mir fordert, auch wirklich gut ist. Was passiert in diesem Moment? Du denkst, ja, Gott hat recht. Aber du bist nicht davon überzeugt, dass Gott auch gut ist. Dieses Kapitel zeigt dir, Gottes Gebote sind nicht nur richtig, sie sind auch gut für dich. Ja, wenn du diese Gedanken hast, ich mache das jetzt, weil Gott es will, aber eigentlich bin ich nicht davon überzeugt, dass das gut ist, dann bist du wie ein kleines Kind, das eines Abends beschließt, heute zum Abendessen esse ich eine komplette Tüte Gummibärchen. Und Papa und Mama bekommen das mit und greifen ein und sagen, das machen wir nicht. Und als das Kind dann merkt, boah, das darf ich nicht, was ich eigentlich will, schmollt es. Ja, gehorcht, aber schmollt. Aber es ist in dem Moment nicht davon überzeugt, dass Papa und Mama es gut meinen und denkt sich dann, ja, wenn ich dann mal groß bin und wenn ich dann mal selber entscheiden darf, dann werde ich jeden Tag zum Abendessen eine ganze Tüte Gummibärchen essen. Meine Eltern meinen es nämlich nicht gut mit mir. Herr, Gottes Wort zeigt dir hier, Gottes Gebote sind nicht nur richtig, weil sie Gottes Willen und seinem Charakter entsprechen. Das auch. Und das vor allem. Sondern Gottes Gebote sind auch gut für dich. Sie kommen aus dem Herzen eines Gottes, der nicht nur gerecht ist und deswegen Gehorsam fordert, sondern sie kommen vor allem auch aus dem Herzen eines Gottes, der gut ist und der deswegen mit seinen Geboten das Beste für dich will. Vers 13. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Das Gesetz, die Gebote sind keine Fessel, die dich einengen wollen, sondern sie sind gegeben, damit wir als Menschen so leben können, wie Gott sich uns gedacht hat. Vers 29. Du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten, aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird. Ja, wenn Gott dir Gebote gibt, dann weil er möchte, dass du lebst. Nicht, dass du in deiner Freiheit eingeschränkt wirst. Sünde richtet sich nicht nur gegen Gott. Du richtest dich mit deiner Sünde auch gegen dich selbst. Es gibt hier ein konkretes und sehr anschauliches Beispiel in diesem Abschnitt. Wir haben eben schon gesehen in ihrem Bericht von der Geschichte des Alten Testaments, in diesem Gebet, da berichten sie auch vom goldenen Kalb, das das Volk in der Wüste gemacht hat und angebetet hat. Ja, die Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr 1000 Jahre her. Vers 18. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Wozu hat diese Sünde geführt? Das häufigste Wort in diesem Abschnitt ist halsstarrig. Das kommt gleich dreimal vor, in Vers 16, 17 und 29. Und in Vers 29 wird dann sogar hinzugefügt, sodass sie Gott widerspenstig ihre Schulter entzogen. Das sind seltsame Ausdrücke für Sünde, oder? Ja, wenn Kinder ungehorsam sind, dann sagen wir normalerweise nicht zu ihnen, sei nicht so halsstarrig. Entziehe mir nicht widerspenstig deine Schulter. Ich vermute sehr stark, das hat noch nie jemand von euch zu Kindern gesagt. Das ist auch kein Wunder. Denn die Begriffe stammen eigentlich nicht aus der Welt des menschlichen Zusammenlebens oder von Familien, sondern aus der Landwirtschaft. Und sie beschreiben eine Kuh bzw. einen Ochsen, der sich weigert, mit seinem Hals bzw. seiner Schulter eine Last zu ziehen. Ja, damals wurden ja Ochsen eingesetzt, um so einen Pflug übers Feld zu ziehen und manchmal hatte der Ochse keine Lust und dann stand er da und war halsstarrig. Die Frage ist, warum beschreibt die Bibel hier Sünde mit einem Begriff, der uns mit bockigen Tieren vergleicht? Die Antwort finden wir im Psalm 115. Wir haben den eben zu Beginn gesungen. Im Psalm 115, Vers 8 lesen wir über Götzendiener. Den Götzen gleich werden die, welche sie machen. Alle die, auf sie vertrauen. Was war die Kernsünde des Volkes, die hier im Zentrum steht von diesem Bericht? Sie haben ein goldenes Kalb angebetet. Und was werden sie dadurch? Wie bockige Ochsen und Kühe. Merkst du? Du wirst, was du anbetest. Sünde verändert dich. Sie erzählt dir, wenn du mir nachgibst, dann wirst du frei, glücklich, erfüllt. In Wirklichkeit lässt Sünde dich zerstört zurück. Du wirst, was du anbetest. Im Positiven wie im Negativen. Die Gebote Gottes sind ein Geschenk Gottes an dich. Sie zeigen dir, wie du durch deine Sünde Gott angegriffen hast und wie du deinen Mitmenschen, aber auch dir selbst geschadet hast. Und das ist der erste Schritt von jedem Sündenbekenntnis. Ohne echte Sündenerkenntnis kein echtes Sündenbekenntnis. Und die meisten Menschen scheitern genau an diesem Punkt. Sie würden vielleicht nicht sagen, ich bin perfekt. Aber sie würden sagen, ich bin nicht so schlecht, dass ich ein echtes Problem mit Gott deswegen haben könnte. Und Gottes Gesetz ist wie ein Spiegel, in den du reinschaust. Es zeigt dir, doch, du hast dieses Problem. Denn kein Mensch, der ehrlich sein Leben mit Gottes Maßstäben vergleicht, kann ehrlich von sich behaupten, dem entspreche ich immer. Kein Mensch, der sich ehrlich im Spiegel von Gottes Gesetz anschaut, kann von sich sagen, so bin ich. Keiner. Dann gibt es vielleicht andere Menschen in unserer Kultur und vielleicht denkst du auch manchmal in diese Richtung, okay, dann habe ich halt ein Problem mit Gott. Ich bin halt nicht perfekt, aber hey, ja, letztens bin ich auch zu schnell gefahren, wurde ich geblitzt. Jetzt habe ich ein Problem mit Flensburg. Ich habe auch ein Problem mit meinem Konto. Ich habe vielleicht sogar ein Problem mit meinem Führerschein. War dumm. Aber hey, das Leben geht weiter. Übertragen auf die Sünde könnte man also sagen, ja, selbst wenn es alles so ist, wo ist das große Problem? Das große Problem ist, dass Gott nicht Flensburg ist. Gott ist weit größer. Und gerade weil er so groß ist, deswegen ist Sünde so schlimm. Wirklich Sünde bekennen, das kannst du nur, wenn du nicht nur verstehst, wie groß deine Sünde ist, sondern auch, wie groß der ist, gegen den du gesündigt hast. Und das verstehst du nicht, indem du einfach nur hörst, Gott ist groß. Das begreifst du vor allem, wenn du ihn anbetest. Denn wir verstehen nur wirklich Gottes Größe, wenn wir ihn anbeten. Mein zweiter Punkt, du lernst deine Schuld zu bekennen, indem du deinen Gott in der Anbetung erkennst. Ja, noch bevor die Leviten hier konkrete Sünde nennen und ihr ausführliches Gebet beten mit dieser Geschichte des Alten Testaments, beten sie Gott für seine Größe an, Vers 5. Und die Leviten sprachen, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Durch die Anbetung beten sie Gott an. Ja, aber sie machen noch mehr. Sie malen sich selbst vor Augen, wer derjenige ist, gegen den sie gesündigt haben. Und was malen sie sich da konkret über Gott vor Augen? Erstens, er ist groß. Und beim Sündenbekenntnis ist der Punkt, je größer der ist, den du beleidigst, desto größer ist dein Problem. Je höher eine Person ist, desto mehr wird sie geschützt. Das ist auch bei uns so. Ja, durch Personenschützer zum Beispiel, aber auch durch das Gesetz. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ein solches Gesetz, um eine Person vor Angriffen zu schützen, gibt es für genau eine Person in unserem Land. Nämlich für den höchsten Repräsentanten, für den Bundespräsidenten. Ja, nach Paragraph 90 des Strafgesetzbuches bekommt man zwischen 3 Monaten und 5 Jahren, wenn man den Bundespräsidenten öffentlich verunglimpft. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber unfair. Ja, so ein Gesetz möchte ich auch für mich haben. Aber der Gedanke hinter diesem Gesetz ist genau der. Je höher stehend die Person ist, desto schwerer wiegt der Angriff. Deswegen hat der Bundespräsident einen eigenen Artikel im Strafgesetzbuch und du nicht. Aber jetzt wenden wir das mal auf Gott an. Um den geht es ja hier. Gott ist nicht nur groß. Gott ist unendlich groß. Und deswegen ist Sünde unendlich schlimm. Ja, vielleicht denkst du dir, wie beim Blitz geblitzt werden, das war doch gar nicht so wild. Und es ist ja auch niemand zu Schaden gekommen, wir sind alle nicht perfekt. Und es mag so sein. Ja, untereinander in unseren Beziehungen müssen wir auch nicht aus allem ein Drama machen. Die Bibel sagt, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Wir sind ja untereinander alle nicht perfekt. Aber du darfst niemals vergessen, Gott ist anders. Gott ist unendlich groß und unendlich gut, unendlich heilig und unendlich gerecht. Deswegen ist jede einzelne Sünde, die du tust, unendlich viel schlimmer, als du es jemals durch ein schlechtes Gewissen überhaupt nur fühlen kannst. Und Anbetung gibt dir einen Einblick in diese unendliche Größe Gottes. Ja, vermutlich lernst du in keinem Buch der Bibel so viel über den Charakter und die Eigenschaften Gottes wie im Buch der Psalmen. Ausgerechnet in dem Buch, wo Gott nicht einfach beschrieben wird, sondern wo er angebetet wird. Gott ist unendlich groß und deswegen ist Sünde unendlich schlimm. Und es klingt jetzt erstmal extrem trostlos. Was ist dann die Hoffnung? Gibt es überhaupt Hoffnung? Die Antwort lautet ja. Die gibt es. Und es wird vor allem daran deutlich, dass Gott hier nicht nur als groß beschrieben und angebetet wird, sondern dass er auch als der Gott beschrieben wird, der unser Gott ist. Und anders formuliert, dass er der Gott ist, mit dem wir in einer Bundesbeziehung stehen dürfen. Schaut nochmal rein, Vers 3. Dort sprechen sie von ihres Gottes und ihrem Gott. In Vers 4 wieder von ihrem Gott. Vers 5 lobt euren Gott. Sie kennen auch, dass die Sünde immer eine Beziehungstat ist. Sie richtet sich nicht nur gegen eine höhere Macht, sondern sie richtet sich immer gegen den Vater im Himmel. Aber vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, warum sollte ich dann, wenn das so ist, mit meiner Sünde zu Gott kommen? Ja, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann suche ich mir einen Anwalt. Ich frage meistens nicht den, an dem ich mich versündigt habe. Ja, nehmen wir an, du hast zum Beispiel dummerweise den Bundespräsidenten verunglimpft und er zeigt dich an. Ja, an wen wendest du dich? Ja, vermutlich an einen guten Anwalt. Das Problem ist, wenn Gott der ist, wie er in Vers 5 beschrieben wird und wie er angebetet wird, wohin solltest du gehen, zu welchem Anwalt? Zu welchem Anwalt der Welt solltest du gehen, um dich gegenüber diesem Gott verteidigen zu lassen? Deine einzige Hoffnung ist, dass der, gegen den du sündigst, dass der auch der ist, der sich um dein Sündenproblem kümmert. Kurz gesagt, der dir auch vergibt. Und genau dafür brauchst du das Evangelium. Mein dritter und letzter Punkt. Du lernst, deine Schuld zu bekennen, indem du deine Hoffnung im Evangelium erkennst. Wir haben eben in der Lesung gelesen von zwei Ereignissen. Kurz vor seinem Tod wurde Jesus von zwei seiner Jünger massiv hintergangen. Judas hat ihn verraten, Petrus hat ihn verleugnet. Das ist tragisch, das ist schlimm. Das sind mit die schlimmsten Sünden, die wir in der Bibel lesen. Und es ist erstaunlich, wie parallel diese Geschichten weitergehen. Ja, beide merken ziemlich schnell, dass es falsch war, was sie gemacht haben. Aber dann gibt es einen riesigen Unterschied. Judas bringt sich aus Verzweiflung um und Petrus findet bei Jesus Annahme und Vergebung. Und warum ist das so? Ja, ultimativ gesagt, natürlich, weil Gott dem Petrus gnädig war, aber es gibt auch eine menschliche Antwort. Judas war hoffnungslos mit seiner Sünde alleine. Er hat begriffen, sie ist da. Sie ist unendlich groß. Damit hat er schon mal mehr begriffen als viele Menschen heute. Aber er hatte keinen Ort, wo er damit hingehen konnte. Das Beste, was ihm eingefallen ist, ist, mit dieser Sünde zu seinen Auftraggebern zu gehen, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ihre Antwort war, als er so ankommt, völlig verzweifelt: Was geht das uns an? Da, sieh du zu, wie du damit klarkommst. Das klingt sehr hart. Aber weißt du was? Das ist genau die Antwort, die du überall hören wirst. Wenn du mit deiner Sünde und deinem schlechten Gewissen irgendwo anders hingehst als zu Gott. Petrus hatte Hoffnung. Er hat sich nichts angetan. Er ist zum Grab gegangen. Später am See Genezareth im Boot hat er plötzlich Jesus am Ufer gesehen. Und er hat sich nicht voller schlechtem Gewissen im Boot verkrochen oder sowas, sondern er ist einfach in den See gesprungen, weil es ihm nicht schnell genug gehen konnte, dass das Boot ans Ufer kommt, um möglichst schnell bei Jesus zu sein. Der große Unterschied zwischen Judas und Petrus ist, wo sind sie mit ihrer Sünde hingegangen? Petrus hatte Hoffnung, weil er wusste, derselbe Gott, der uns sein heiliges Gesetz gibt, derselbe Gott, dessen Größe Sünde so schlimm macht, derselbe Gott ist die einzige Hoffnung angesichts unserer Sünde. Und genau das haben die Menschen damals erkannt und begriffen, hier in Nehemia Kapitel 9. Ja, die Aufteilung des Kapitels ist ja ein bisschen überraschend. Am Anfang wird nur kurz erklärt, sie haben ihre Sünden bekannt. Und dann ab Vers 7 erzählen sie in dem Gebet eigentlich nur die Geschichte des Alten Testaments. Vorher beten sie ihn kurz an für seine Größe, für seine Schöpfung, Verse 5 und 6. Und dann ab Vers 7 bis zum Ende des Kapitels 31 Verse lang die Geschichte ihres eigenen Volkes, ihrer Vorfahren. Wir haben eben schon von dem goldenen Kalb gehört. Aber da steckt noch viel mehr drin. Und die Frage ist doch, warum machen sie das? Man könnte ja sagen, ganz ehrlich Leute, Gott kennt doch diese Geschichte viel besser als ihr. Im Gegensatz zu euch war er nämlich dabei. Warum machen sie das? Kurz auf den Punkt gebracht, sie erzählen die Geschichte als eine Geschichte von Gottes Treue und menschlicher Untreue. Kurz gefasst geht diese Geschichte so, diese 31 Verse, Gott hat uns reich gesegnet. Gott hat uns reich beschenkt. Aber wir haben versagt. Wir haben gegen ihn rebelliert. Haben ihn durch ein goldenes Kalb ersetzt. Waren halsstarrig. Gott hat sich das nicht gefallen lassen. Er hat uns gerichtet. Aber er hat uns niemals losgelassen. Und wie haben wir es ihm gedankt? Durch noch mehr Untreue. Wie hat er reagiert? Er hat uns gerichtet, aber dann hat er sich auch wieder erbarmt. Gottes Treue, unsere Untreue, Gottes Barmherzigkeit, unsere Sünde. Was sie in diesen 31 Versen machen, ist, sie erzählen das Evangelium anhand des Alten Testaments. Evangelium, das Wort bedeutet ja gute Nachricht. Und wenn wir Evangelium hören, dann denken wir sofort immer ans Neue Testament. Aber das Evangelium gibt es bereits im Alten Testament. Ja, nicht so deutlich, auch nicht so schön wie im Neuen, aber nicht weniger wahr. Und im Alten Testament ist das Evangelium vor allem die Geschichte von einem Gott, der sein Volk immer und immer wieder geduldig erträgt, segnet und rettet. Und das, obwohl sie so unfassbar rebellisch sind. Und zurück zu dieser Frage, warum erzählen sie diese ganze Geschichte so ausführlich in ihrem Gebet? Das ist ja eine Geschichte, die Gott viel besser kennt, als sie selbst diese Geschichte kennen. Sie tun das, weil sie zwei Dinge zum Ausdruck bringen wollen. Erstens, wir erkennen an, dass das negative Urteil Gottes über unserem Leben, dass das stimmt. Ich habe im ersten Punkt viel über Gottes Maßstäbe gesprochen. Das Haupthindernis für Menschen, mit ihrer Sünde zu Gott zu kommen, das ist nicht hier, nicht im Kopf. Das Haupthindernis, um mit der eigenen Sünde zu Gott zu kommen, das ist hier, in unserem Herzen. Es ist der Stolz. Es ist der Stolz, die eigene Geschichte nicht so zu erzählen, wie es die Leviten hier machen mit ihrer Geschichte. Sie erzählen ihre eigene Geschichte nicht als Heldenepos, sondern als Geschichte des eigenen Versagens. Es ist ein paar Tage her, da ist Jens Spahn als Gesundheitsminister zurückgetreten. Und viel wurde berichtet in den Zeitungen und einige Kommentare haben auf etwas hingewiesen, was ich sehr interessant fand. Ja, da tritt ein Politiker zurück und dem gesagt, in seiner ganzen Rede ist niemals die Rede davon, was er falsch gemacht hat, sondern immer nur die Rede davon, wie alle ihn falsch verstanden haben und so weiter und so fort. Und ein Kommentator hat sogar bemerkt, das ist typisch für Politikerrücktritte in den letzten Jahren. Ja, gefühlt hatten sie vor Jahrzehnten noch die Gradlinigkeit, dann wenigstens aufzustehen und zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Aber auch das scheint verloren gegangen zu sein. Wie anders machen das hier die Leviten? Keine Entschuldigung, keine Ausflüchte, kein mit dem Finger auf andere zeigen. Ja, es war alles so schwer und die Wüste und was weiß ich nicht alles. Wir haben es verbockt. Unsere Vorfahren schon und wir genauso. Denn bei echter Buße geht es darum, dass du sagst, Gott, dein Urteil über mein Leben ist hart. Sehr hart. Aber es stimmt. Bist du bereit, die Geschichte deines Lebens vor Gott ganz ehrlich so zu erzählen, wie die Leviten hier die Geschichte des Volkes Israel erzählen? Wenn ja, dann gibt es Hoffnung für dich. Wenn nein, dann rufe ich dich heute in diesem Gottesdienst dazu auf, ehrlich vor Gott zu sein. Dein Leben nicht vor dem Maßstab dieser Welt zu prüfen für ein gutes Leben, sondern anhand von Gottes Gesetz. Und dann schonungslos ehrlich nicht zu irgendwem zu gehen, sondern zu Jesus zu rennen. Zu dem Jesus, der sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und genau darin liegt die Hoffnung, so ironisch wie das vielleicht klingt. Denn Gott ist barmherzig. Ja, kein Wort wird hier häufiger über Gott gebraucht in diesem Gebet als das Wort barmherzig. Zweimal barmherzig als Adjektiv in den Versen 17 und 32 und gleich viermal ist die Rede von Gottes Barmherzigkeit, aber nicht nur von Gottes Barmherzigkeit, sondern von Gottes großer Barmherzigkeit. Verse 19, 27, 28 und 31. Was sie hier tun, ist, sie erinnern Gott wieder und wieder und wieder an seine große Barmherzigkeit in der Vergangenheit. Und wenn man diese Geschichte in einem Wort zusammenfassen soll, die Leviten hier beten, dann ist es das Wort trotzdem. Trotzdem liebst du uns. Trotzdem liebst du mich. Trotz allem, was ich getan habe. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, aber guck mal, die bitten hier kein einziges Mal darum, dass Gott auch ihnen persönlich barmherzig ist. Und das stimmt. Das ganze Gebet von Vers 6 bis Vers 37 enthält keine einzige Bitte. Zumindest nicht ausdrücklich. Aber ich behaupte, die Bitte, die steht zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen steht, Gott, so warst du in der Vergangenheit immer wieder. So bist du von deinem Charakter her barmherzig, gnädig. Sei auch barmherzig heute zu uns. Ja, dein Urteil haben wir verdient. Ja, am Ende, in den letzten beiden Versen, Versen 36 und 37, da sind sie jetzt in ihrer Zeit angekommen. Und sie erkennen, ja, wir sind ein trauriger Haufen. Wir sind längst nicht mehr unabhängig, wir können nicht unsere eigenen Könige einsetzen, wir müssen Steuern zahlen nach Persien. Sie bezeichnen sich hier zweimal als Knechte, einmal in Vers 36, einmal in Vers 37. Aber sie bekennen eben, wir haben das so verdient und was wir brauchen, Gott, ist deine Barmherzigkeit. Weißt du, das absolut Außergewöhnliche an Gott ist? Gott ist mit Abstand das gefährlichste Wesen in diesem Universum. Und zwar für jeden Menschen. Und gleichzeitig ist derselbe Gott die einzige Hoffnung für jeden Menschen. Warum? Warum beten die Israeliten hier nicht explizit um Vergebung, sondern nur so zwischen den Zeilen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Vergebung für sie einfach noch nicht so greifbar war. Sie kannten natürlich das ganze Opfersystem. Ja, Tiere werden geopfert, die Sünde stellvertretend auf diese Tiere gelegt. Aber das spielt hier seltsamerweise keine Rolle. Warum nicht? Vielleicht deswegen, weil sie tief in ihrem Herzen wussten, die ganzen Tiere, die können nicht wirklich für unsere Sünde zahlen. Um wirklich freimütig und hoffnungsvoll mit unserer Sünde zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten, da fehlt noch was. Vielleicht bitten sie nicht explizit um Vergebung, weil sie das fehlende Puzzleteil noch nicht kannten. Aber du und ich, bekennen es. Gott ist gerecht. Er muss und will Sünde strafen. Gott ist barmherzig und gnädig. Er will Sünde vergeben. Wie löst Gott diese Spannung? Er kommt selbst in diese Welt. Er wird einer von uns. Und er trägt stellvertretend die Strafe, die du und ich verdient haben, um uns barmherzig und gnädig sein zu können. Tiere können diese Strafe nicht tragen. Niemals kann das Blut von Böcken und Stieren Sünde hinwegnehmen. Da ist Gottes Wort ganz klar. Das kann nur Gott selbst. Und so hat Gottes Liebe einen Weg gefunden, für Gottes Gnade uns vor dem Zorn Gottes zu befreien, ohne die Gerechtigkeit Gottes dabei zu übergehen. Und genau das findest du am Kreuz. Das Kreuz zeigt dir einerseits die Größe deiner Sünde, denn es war nötig. Und es zeigt dir andererseits die Größe von Gottes Barmherzigkeit, denn es war freiwillig. Und was heißt das für dich und für deine Sünde ganz konkret? Als ich vor einigen Jahren im Zivildienst war, da bin ich einmal mit meinem Dienstauto jemandem reingefahren. Also eigentlich bin ich dem gar nicht wirklich reingefahren. Ich bin beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung gegen seine Stoßstange und gegen sein Nummernschild gefahren und habe eine kleine Delle reingemacht. Der Betroffene hat seine Chance gewittert, hat sich sein komplettes Auto auf Vordermann bringen lassen und mir am nächsten Tag die Rechnung unter die Nase gehalten. Also er wollte, dass ich das bezahle, beziehungsweise mein Arbeitgeber. Ich musste hart schlucken, als ich diese Rechnung gesehen habe. Ich wusste natürlich, das geht nicht mit rechten Dingen zu, aber ich musste es jetzt natürlich meinem Chef beichten. Ich bin am nächsten Morgen mit klopfendem Herzen in meine Dienststelle gegangen und direkt zu meinem Chef. Hab geklopft, hab gesagt, ich muss mit Ihnen reden, und der hat gesagt, jetzt nicht, komm in anderthalb Stunden wieder. Die anderthalb Stunden zwischen, die waren die schlimmsten anderthalb Stunden meines Zivildienstes. Ich habe mir ausgemalt, was mein Chef mit mir anstellen würde. Bin anderthalb Stunden später wieder zu ihm, habe geklopft, bin rein, meine Geschichte erzählt. Mein Chef war ganz entspannt. Er meinte, dass er froh ist, dass ich so ehrlich bin und dass das passieren kann. Und dann hat er sich für den Rest unseres Gesprächs über die Unehrlichkeit des anderen aufgeregt. Ihr könnt euch vorstellen, ich war dermaßen erleichtert. Das Problem vorher war, ich wusste nicht, wie er reagieren würde. Aber er war ganz entspannt. Weißt du was? Wenn du mit deiner Sünde zu Gott kommst, dann ist er nicht entspannt. Gott ist viel mehr als das. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und als der verlorene Sohn merkt mit seinem ganzen Lebensstil, ich komme nicht weiter, ich bin bei den Schweinen gelandet, da bekannt er offen und ehrlich seine Sünde. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Sünde richtet sich immer gegen Gott. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und was macht der Vater, als der Sohn ganz ehrlich und ganz konkret und ganz offen und ganz demütig mit seiner Sünde zu ihm kommt? Ist er entspannt? Nein. Als der Sohn aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Weißt du, was dein Vorteil ist? Anders als die Israeliten damals, weißt du ganz genau, wie Gott reagiert, wenn du ehrlich, konkret und demütig mit deiner Sünde zu ihm kommst. Du findest offene Arme, ausgerechnet von dem, gegen den du gesündigt hast. Was also hindert dich noch daran, zu ihm zu kommen? Amen.